Auf den Straßen rufen Menschen Lügenpresse. Gleichzeitig werden Journalisten täglich angegriffen. Im Jahr 2018 gab es bislang in Deutschland 22 dokumentierte Angriffe auf Journalisten. 9 davon erst vor kurzem in Chemnitz. Wie beurteilt die Politik die Lage? Wir freuen uns auf einen Politiker. Ich sage jetzt Ihren Namen nicht nochmal, der ist jetzt schon 5-mal gefallen. Aber wir freuen uns natürlich auch, dass Sie hier sein können. Der kann aber vor Kraft kaum laufen nach 2 gewonnenen Wahlen, kann man sagen. Deshalb habe ich gehört, ist er mit dem Fahrrad hierher gekommen. Und bin jetzt sehr gespannt, was er uns sagen wird. Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank und danke, dass Sie mich eingeladen haben. Lange bevor die Grünen zweistellig waren wir auch schon, aber wir waren vielleicht bei 12 oder 13%, und trotzdem haben Sie gesagt, ich soll hier vielleicht 2, 3 Gedanken mitgeben. Es ist mir eine besondere Ehre, ganz wörtlich, aus dreifachem Grund. Erstens, weil ich ein paar der Reportagen, die heute normiert werden, aus der Lektüre von damals, also als sie live gedruckt wurden, kenne und auch ein paar der Redakteure kenne. Und das ist natürlich noch immer, und Sie mögen es mir nicht glauben, aber so ist es tatsächlich, immer noch eine besondere Ehre oder ein besonderes Erlebnis, zu Ihnen reden zu dürfen, wo ich doch immer lese, was Sie schreiben. Also glauben Sie nicht, dass nur wenn man ab und zu mal bei einer Fernsehsendung rumsitzt, dass sich dann die Welt geändert hat. Ich staune noch immer über guten Journalismus. Zweitens, es ist natürlich eine Zeit, die, das haben Sie angesprochen, Journalismus besonders fordert. Sie wissen, welch schlechten Ruf Politik hat. Da haben Sie es ein bisschen besser, Sie sind kurz davor. Aber der Ruf des Journalismus muss verteidigt werden. Und mit großem politischen Ernst sage ich, auch die Qualität und die Kriterien von gutem Journalismus müssen verteidigt werden. Insofern ist es natürlich ein besonderer politischer Moment, den ich hier mit Ihnen zusammen begehen darf oder umschreiben darf. Und drittens, abgeleitet davon ist es natürlich eine Herausforderung für einen Politiker im Amt, sich Gedanken zu machen, welche Art von Journalismus eigentlich gerade geeignet ist, diese Zeit zu erfassen und zu beschreiben. Als ich eben hierher gekommen bin, bin ich an der Humboldt-Uni vorbeigefahren, wo Hegel mal gelernt hat. Sie kennen den Spruch von der Eule der Minerva, die den Flug in der Dämmerung erst beginnt, soll heißen, die Weisheit, die Einsicht über seine eigene Zeit erkennt man erst, wenn die Zeit zu Ende geht. Das kann man an dem Tag heute sicherlich ein bisschen festmachen. Früher oder später werden wir mit dem Tag heute eine andere Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler haben. Für einige geht eine Epoche zu Ende. Meine Kinder kennen gar keine andere Bundeskanzlerin als Frau Merkel. Und insofern ist der Tag tatsächlich für die deutsche und die europäische Geschichte sicherlich historisch. Aber es bleibt ja nicht bei diesem Tag, sondern die Frage ist, was passiert eigentlich gerade in der Zeit, in der wir leben? Und wie beschreiben wir das, was gerade passiert? Es ist eine Zeit des Wandels, völlig ohne Frage. Aber das sind Zeiten eigentlich immer. Alle Zeiten haben sich gewandelt. Man muss vielleicht sagen, nie war der Wandel so schnell. Und die Verunsicherung über das, was kommen mag, ist sicherlich größer geworden. Die Zukunftssicherheit, dass Generationen nach uns es besser haben als Generationen vor uns, ist gewichen. Das kann man in Umfragen und Statistiken gut nachmessen. Und woran liegt das und was hat das mit Politik und mit Journalismus zu tun? Winfried Kretschmann pflegt an solchen Stellen immer zu sagen, jeder hat zwar das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf eigene Fakten. Und dann lachen immer alle und klatschen und sagen, genau so ist es. Aber ist es tatsächlich genau so? Ist es so, dass es zwar verschiedene Meinungen, aber nur eine Wahrheit gibt, wenn Wahrheit sich über die kommunikative Form, in der sie verbreitet wird, manifestiert? Und in einer digitalen Welt, in einer Geschwindigkeitswelt, in der wir leben, Wahrheiten eben auch nebeneinander stehen. Am krassesten ist mir das, ich soll seit dem Spiegel nicht mehr krass sagen, am eindrücklichsten ist mir das klar geworden, als das Attentat in München, in dem Einkaufszentrum in München vor, lassen Sie es 3, 4 Jahre her sein, passiert ist. Sie werden das wahrscheinlich noch erinnerlich haben und auch die Reportage darüber. Es ist dann an Universitäten nachgeforscht worden, wie darüber berichtet wurde. Und es gab eine offizielle Berichterstattung, die sich orientierte an den Tweets, also den Twitter-Meldungen der Polizei München, die immer sehr redlich berichtet haben, wir sperren jetzt die und die Straßenbahn, wir sind in der und der Straßenkreuzung, bitte bleiben Sie den und dem Region fern, beziehungsweise jetzt ist die Gefahr vorbei, Sie können wieder gefahrlos in München umher sein. Und das hat sich dann verbreitet über die Online-Medien, Tagesschau, Spiegel Online, Zeit und so weiter, Zeit Online und entsprechend auch die sogenannte offizielle Berichterstattung dominiert. Parallel dazu gab es einen anderen Tweet, um den herum sich eine ganz andere Welt gebildet hat, die eher aus AfD- und Pegida-Anhängern bestand. Und dieser Tweet lautete, jetzt zahlt das deutsche Volk den Blutzoll für Merkels Einwanderungspolitik. Und dieser Tweet wurde auch vielfach zitiert und kommentiert. Die beiden Wolken, man kann das quasi grafisch wie ein Universum darbilden, waren etwa gleich groß, die offizielle Berichterstattung und die über die Polizei München. Und das Entscheidende war, sie standen völlig unvereinbart, ohne Schnittmenge nebeneinander. Das heißt, ein Teil der Menschen in München hat geglaubt oder musste glauben, es gibt einen islamischen Anschlag, faktisch waren es Deutsche, die in diesem Einkaufszentrum unterwegs waren. Sie dachten, es gibt Schießerei auf den Straßen, es war kurz davor, dass die Stadt sich bewaffnet. So war die eine Welt und es war ihre Wahrheit. Und auf der anderen Seite war die Gefahr schon gebannt und die S- und U-Bahn fuhren schon wieder. Und nun ist es schwer natürlich darüber zu richten, welche von den beiden Twitter-Wolken hat eigentlich die Wahrheit gesagt, wenn sie so unvereinbar nebeneinander standen. Und die Leute jeweils in ihrer Welt geglaubt haben, dass sie in einer Wahrheitswelt leben. Und da, meine ich, kommt das, was wir heute Abend mit den Preisen begehen, ins Spiel. Wahrheiten nur zu behaupten, reicht nicht mehr, wenn die Kriterien der Wahrheitsfindung in Frage gestellt werden. Und so tief muss man gehen, es reicht eben nicht mehr zu sagen, erkennt doch, was die Fakten sind und vertraut doch denen mehr als jenen, sondern man muss schon den Schritt tiefer graben und sagen, dass das, was attackiert wird, die Prinzipien der Wahrheitsfindung sind, das, was wir uns als Kultur erarbeitet haben, als wir uns getrennt haben von einer vorgegebenen Wahrheit hin zu einer kritischen Wahrheit. Vernunft, Kritik, Kritikfähigkeit, Überprüfbarkeit, all das sind Kriterien, die in Frage gestellt werden, wenn ungeprüft Behauptungen weiterverbreitet werden oder in die Welt gesetzt werden. Wenn also die Meinungsmache nicht am Ende, sondern am Anfang der Kette steht. Und da setzt dann tatsächlich Journalismus ein. Und deswegen stehen Sie auch so unter Druck als Journalismus, der für diese Form der Kriterien der Wahrheitsüberprüfung steht, weil Sie damit dem Populismus das Wasser abgraben. Weil Sie damit einer Politik, einer Sprache, einer Kultur immer wieder den Boden entziehen, die nicht zulassen darf, dass Meinungen überprüfbar sind, dass es eine Falsifizierung von Aussagen gibt, sondern die populistische Sprache, der Populismus an sich ist darauf angewiesen, dass immer nur die Emotion, das Hass, das Angst, Furcht, die nächste Emotion auslöst. So arbeitet er. Und allem, was wir haben, sollten wir uns als politische Akteure, wir als Journalisten, denen entgegenstemmen. Die Arbeiten, die heute prämiert werden oder die von der Jury ausgewählt wurden, sind alle diesem Journalismus verpflichtet. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum es hervorragende Arbeiten sind und vielleicht auch nicht der einzige Grund, was aus meiner Sicht seriösen Journalismus von sehr gutem Journalismus unterscheidet, sondern es sind die Geschichten, die sich über diese Fakten erzählen. Und das scheint ein Widerspruch zu sein, denn eben habe ich versucht, deutlich zu machen, dass die nüchterne, die sachliche, die sachbezogene, die überprüfbare Faktenarbeit eigentlich das Kriterium für Journalismus ist. Und Geschichten sind, das weiß ich aus meinem vorherigen Beruf, nicht wirklich auf Fakten angewiesen, sondern sie arbeiten mit anderen Mitteln. Sie binden Neugier, Aufmerksamkeit anders. Sie haben eine eigene Erzählstruktur. Sie werden anders gearbeitet. Sie wecken Neugier. Und Neugier kann sich natürlich an Fakten festmachen, aber ganz häufig ist es auch ein Reiz, der aus anderen Gründen heraus entsteht. Nun glaube ich aber, dass diese Faktenhuberei, so wichtig sie ist und so sehr sie die Grundlage ist, am Ende nicht reicht, um die Faszination der Menschen für ihre Zeit, für das Verstehen, was gerade in der Welt passiert, für das Suchen danach, was die Eule der Minerva wohl gerade sehen mag, ausreicht. Sondern es sind die Geschichten, die Menschen faszinieren. Und ehrlicherweise in der Politik ist es nicht wesentlich anders. Und das ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, sonst könnten wir nämlich nur Roboter ihre Geschichten schreiben lassen oder Politik nach Wahlautomatenverfahren durchführen. Am Ende sind es Menschen und ihre Ideen und ihre Leidenschaften, die Menschen faszinieren. Und das schließt eine gewisse Fehlertoleranz, eine Verführbarkeit mit ein, über die Emotionen zu gehen und dadurch Fakten eben anders einzubetten, aber eben auch das große Versprechen, dass sich Meinungen ändern können und dass Menschen im Streit miteinander, im demokratischen Wettstreit miteinander, auch über die bessere Art des Wirs, der Geschichtenerzählung der Gegenwart, versuchen, ihre Zeit zu verstehen, ihre Zeit zu deuten und eine Gemeinschaft herzustellen. Und guter Journalismus ist, so meine ich, der Grat zwischen beidem. Der Grat zwischen verlässlicher, gut recherchierter, überprüfbarer Faktenarbeit und einer Art, diese Fakten in eine Struktur zu kleiden, in eine Reportage zu kleiden, in einen Bericht zu kleiden, der Neugier weckt, der einen über eine Doppelseite in der Tageszeitung hinweg durchzieht, wo man nicht nach 2, 3 Sätzen abbricht und sagt, ich weiß sowieso, dass Bayern München gewinnt und dann schaltet man sowieso um zum Sportteil, sondern wo man einen langen Atem braucht. Journalismus, guter Journalismus, zielt darauf, dass nicht nur die Reportage, die Ermittlung den langen Atem der Journalisten herausfordert oder voraussetzt, sondern dass auch die Leserinnen und die Leser einen langen Atem aufbringen und nicht merken, wie sie dabei atmen, weil die Geschichte sie so einsaugt. Das macht guten Journalismus aus. Und er hat eine hohe Verantwortung, die eine wie die andere Grenze nicht zu überschreiten. Wäre Journalismus nur faktenbezogen und würde diese emotionale Art nur vernachlässigen, dann wäre er Mathematik. Wäre er nur Geschichten erzählen, völlig losgelöst von Fakten, dann wäre er irrelevant für das Verständnis der Gegenwart. Da aber Journalismus und Reportage der Zeit die Gegenwart auszuleuchten hat, wie die Eule der Minerva, hängt es von Ihnen ab, wie Sie den schmalen Grat ausbalancieren. Ich glaube, dass der Druck auf die öffentliche Meinung, der Druck auf den Journalismus, der Druck auf eine demokratische Kultur und Politik genau auf dieser Nahtstelle ansetzt. Die Verführbarkeit, Geschichten nur lauter zu erzählen, ist immer da, aber eben nicht besser zu erzählen. Der Druck, Fakten vor und alleine im Raum stehen zu lassen, ohne Geschichten zu erzählen, verführt zu einer Nüchternheit, die eben auch keine Bindekraft mehr entfaltet. Und die politische Aufgabe ist, einen Journalismus zu schützen, der den Raum hat, genau diesen Grad auszubalancieren. Das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Es ist eben nicht nur eine Analyse dessen, was mir an gutem Journalismus auffällt oder ausmacht, sondern es ist eben auch eine Selbstbeschreibung dessen, was ich als Aufgabe wahrnehme, wenn ich hier auf dem Podium stehe und zu Ihnen reden darf. Dass dieser Grad balanciert werden kann, setzt einen Freiraum voraus. Und eine schreibende Zunft, die politisch gegängelt wird, die eine Vorgabe bekommt, die nicht ausreichend finanziert ist durch öffentliche Gelder oder durch den Schutzraum ihrer Herausgeber frei agieren kann. Also ein Journalismus, der nicht parteiisch ist entlang seiner Sache und seiner Gegenwartszeit, sondern der politisch indoktriniert geführt wird, kann nach dieser Definition kein Journalismus sein, weil er der Erkenntnisaufgabe nicht verpflichtet ist. Ich danke für die fantastische Arbeit in Ihren Redaktionen und in Ihren Zeitungen und in Ihren Berichten. Sie haben 3 Jahre lang, vielleicht länger, aber in den letzten 3 Jahren fiel es besonders auf, dafür gesorgt, dass das Wissen, dass eine Gesellschaft sich ausbalancieren muss, entlang von Fakten und Geschichten nicht verloren gegangen ist. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Hoffnung, als ich es vor 3, 4 Monaten hatte, dass die Spur, die Sie in den letzten 3 Jahren gelegt haben, jetzt uns rausführen kann aus einer Zeit, in der an die niedersten Instinkte appelliert wird und eben kein guter Journalismus und, wenn ich das sagen darf, auch eher erbärmliche Politik gemacht wird. Ich freue mich auf die Preisverleihung, auch wenn ich sie in Teilen nicht mehr mitbekommen kann. Ich danke für die Gelegenheit, hier 2, 3 Gedanken loswerden zu können und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Habeck. Jetzt waren Sie so schnell von der Bühne. Ich hätte Sie so gerne noch gefragt, wer Ihnen gesagt hat, dass Sie nicht krass sagen sollen. Aber ich weiß nicht, ob es ein medialer oder ein familiärer Ratschlag war.
Ein professioneller.
Trotzdem danke für die krasse Rede. Vielen Dank.